Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei SoTech Deutschland. Hierzulande gibt es fast 800.000 Lehrer und die Kultusministerien der Länder haben jetzt gesagt, dass etwa 12.000 Stellen unbesetzt sind. Das waren so die letzten Zahlen. Der Lehrerverband sagt, nee, alles geschönigt. Die sprechen sogar von bis zu 40.000 Stellen, die nicht besetzt werden. Die Anforderung in den kommenden Jahren dürfte die Zahl der fehlenden Lehrkräfte nochmals in die Höhe schnellen lassen. Also die Lage ist echt nicht gut an den Schulen.
Ja, und die Ständige Kommission der Kultusministerkonferenz, das sind die versammelten Bundesländer, empfiehlt sogar Notmaßnahmen, um den Mangel an Lehrerinnen und Lehrer zu bekämpfen. Experten fordern darum, auch viel mehr auf moderne Technik zu setzen und den Lehrermangel damit auszugleichen.
Tja, warum soll nicht mal eine KI-Unterricht geben, ne? Und da kommt natürlich ein Tool gerade zur richtigen Zeit oder vielleicht auch zur unrichtigen Zeit, ChatGPT. Ihr könnt es euch denken. Inzwischen kennt schon jeder vierte Deutsche den Namen oder hat ja zumindest schon mal irgendwie was gehört, was damit zusammenhängen. Und darunter sind natürlich auch viele Lehrerinnen und Lehrer.
Das erklärt auch, warum die Weiterbildungsplattform Phobis zum Beispiel von tausenden LehrerInnen überrannt wurde, weil es ein Webinar dazu angeboten hat. ChatGPT in der Lehre. Ja, wer sich ein wenig mit KI-Tools wie ChatGPT befasst hat, weiß sicherlich, was diese Technologie für das Bildungssystem bedeuten kann.
Kleiner Tipp, einen interessanten Vortrag zum Thema auch ChatGPT in der Lehre gibt es von Frau Professor Dr. Doris Wesels. Nur zu empfehlen gibt's im Netz auf einer bekannten großen Videoplattform. Ihr wisst schon, was wir meinen. Sie erklärt nicht nur einfach ChatGPT, sondern gibt auch einen guten Einblick, ja, welche Möglichkeiten es so gibt und welche Konsequenzen das aber auch hat für Studierende und eben auch Lehrer.
Wir wünschen jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch und denkt daran, uns zu abonnieren.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Und heute freuen wir uns, dass Diana Knodel da ist von Phobis. Hallo Diana, schön, dass du dabei bist.
Hallo und ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Ja, es ist hallo. Ein hochspannendes Thema, aber wie immer, es geht nicht ohne Vorstellung. Wir wollen ja wissen, mit wem wir es hier zu tun haben. Dr. Diana Knodel, also wenn, müssen wir es natürlich schon vollständig machen. Du hast Informatik studiert in Ulm und auch promoviert, dann auch in Regensburg unterwegs gewesen. Gründerin von AppCamps. Seitdem bietest du seit 2013 regelmäßig Programmierworkshops und Lehrerfortbildungen an und entwickelst auch Unterrichtsmaterial zu dem Thema und hast damit auch schon eine Menge Lehrer und Lehrerinnen erreicht. Über 2000 nämlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Außerdem eben seit 2016 Gastprofessorin und Dozentin an der TU Berlin. Und 2017 auch noch ein Kinderbuch gemacht, einfach Programmieren für Kinder im Carlsen Verlag und jetzt eben Mitgründerin von Phobis, einer Weiterbildungsplattform. Jetzt kannst du mal eben selber erzählen, was bildet ihr denn da weiter?
Genau, also mit Phobis sind wir Deutschlands größte Weiterbildungsplattform für Lehrerinnen und Lehrer. Und die Idee ist, dass wir die Plattform zur Verfügung stellen und diejenigen Lehrkräfte, die schon ganz viel tollen digitalen Unterricht beispielsweise machen oder allgemein schon Fortbildung geben, können das dann eben als Online-Fortbildung gemeinsam mit uns, wir helfen dabei, erstellen und über unsere Plattform eben anderen Lehrkräften zur Verfügung stellen. Und das nutzen mittlerweile über 250.000 Lehrkräfte aus Deutschland und ist schon sehr schön zu sehen, wie gut es funktioniert und wie engagiert viele Lehrkräfte da auch dabei sind.
250.000. Wir haben 800.000 Lehrer in Deutschland. Da fehlen noch ein paar. Also da geht noch was.
Da geht noch was, genau. Und trotzdem sind wir ganz happy, dass wir schon einige haben. Aber klar, da ist immer noch mehr drin.
Ja, das ist doch aber schon mal ja ein ordentlicher Batzen. Deine Mitgründerin hast du, fand ich interessant, in der Hamburger, steht, habe ich irgendwo gelesen, in der Hamburger Tech-Szene kennengelernt. Und dann habt ihr zusammen irgendwann, also Hamburger Tech-Szene interessiert mich. Wo ist die? Im Hafen oder in ganz Hamburg?
Ja, ich würde sagen, über Hamburg verteilt. Wir haben uns, glaube ich, ganz viel im Beta-Haus, ne, so einem Coworking-Space kennengelernt. Da waren verschiedene Veranstaltungen von den Digital Media Women, den Hamburgi Cats. Wir haben ganz viel im Bereich Coding für Kinder gemeinsam gemacht, also irgendwie so Nachwuchsförderung. Und da sind wir uns immer wieder begegnet und haben irgendwann gemerkt, wir haben viele Schnittmengen und irgendwie haben wir auch Lust, was zusammenzumachen. Wir arbeiten gut zusammen und dann haben wir gesagt, okay, jetzt lass uns doch mal zusammen was gründen.
Ja, cool. Jetzt müssen wir natürlich über den, ja, das Thema überhaupt sprechen, was im Moment ja alle bewegt. ChatGPT, ihr habt da neulich ein Webinar zugemacht, wo auch tausende Lehrer, Lehrerinnen dran teilgenommen haben, haben euch quasi online die Bude eingerannt. Das Thema ist ja trotzdem jetzt seit Dezember oder Januar vielleicht sogar, dass erstmal alle total hellhörig werden. Wie schnell kann man denn da ein Webinar, sag ich mal, aus dem Boden stampfen, dass das dann, also dass dann wirklich schon, ja, das und das und das sehr viel an die Hand gibt? Oder ist das dann erstmal eine Grundinfo oder was war so der Plan?
Genau, also im Prinzip, das ist ja ein Thema, das relativ neu ist, das kam schnell auf. Aber ich glaube, viele von uns haben dann einfach auch schon ein bisschen rumexperimentiert und eben geschaut, was ist möglich, wo sind die Grenzen. Und da haben wir mit einem Lehrer, Tim Kantereit, der da eben ganz früh mit dabei war, relativ schnell ein Webinar geplant. Wir waren nicht die Ersten. Es gab einige, die haben auch schon vor uns Webinare geplant für Lehrkräfte, die auch super besucht waren. Also das Interesse an dem Thema war und ist nach wie vor riesengroß. Und natürlich entwickelt sich der Bereich so unglaublich schnell weiter, dass man da nicht quasi sofort quasi alles perfekt machen kann. Aber ich glaube, es ist gerade auch ganz viel Learning by Doing und einfach ausprobieren und gucken, was geht, wo sind die Grenzen. Und genau, also wir hatten das erste Webinar am 18. Januar und seitdem sicherlich nochmal 4, 5 weitere. Und alle waren super gut besucht. Also und die werden dann auch aufgezeichnet, später zur Verfügung gestellt. Und es sind alle mittlerweile 4, teilweise 5-stellig von den Besucherzahlen.
Wahnsinn. Gut, online ist jetzt etwas schwierig, dann die Bewertung abzugeben, aber was würdest du sagen, die Lehrer eher so Haare raufend und mit offenem Mund oder total interessiert und jetzt mal umsetzen und ausprobieren? Oder wie ist so die Stimmung?
Also die, die bei uns mitmachen, bei den Online-Webinaren, auf alle Fälle Letzteres, ne, die sind total okay, dran interessiert. Natürlich kommen viele kritische Fragen, aber das sind Fragen, die wir uns natürlich auch stellen. Also ne, auch gerade im Kontext Schule ist, was bedeutet es denn, wenn SchülerInnen auf einmal ihre Hausaufgaben damit machen und ich das nicht mitbekomme oder nicht weiß? Oder wie muss ich damit umgehen? Oder ganz grundsätzlich, wie führe ich das Thema ein? Oder kann man das verbieten? Sollte man das verbieten? Also ganz, ganz viele Fragen, die man sich natürlich stellt und die man dann auch diskutieren sollte mit anderen Lehrkräften, um eben mit und voneinander zu lernen. Aber ganz grundsätzlich sehen wir eher eine Aufgeschlossenheit, einen Optimismus, der hoffentlich auch dazu führt, dass das Ganze irgendwann dazu führt, dass man Zeit einspart bei lästigen Arbeiten, bei Korrekturen, bei wiederholenden Aufgaben. Ne? Und da sehe ich ganz viel Potenzial auch für die Schule.
Ich kann nicht da kurz, weil du das gerade ansprachst. Ich habe jetzt gelesen, vor 1, 2 Jahren war das schon, mit dem Vorgängermodell, also GPT-3 ohne Chat. Da hat wohl ein Schüler behauptet bei Reddit, aus Norwegen kam der, er hätte ziemlich viel Geld gemacht damit, indem er nämlich die Hausaufgaben für die anderen Schüler, die Aufsätze, hat über GPT-3 schreiben lassen. Er hat die dann verkauft. Also er hat zum einen Thema sich 20 Varianten schreiben lassen von GPT-3, hat die dann verkauft. Also hat A, bessere Noten bekommen und noch Geld verdient dabei. Man konnte nicht verifizieren, ob das stimmt, aber das kann man sich schon vorstellen, oder?
Ja, absolut. Also man kann ja auch mit dem GPT-3-Modell genau solche Sachen machen. Mhm. Und wie gesagt, das gab es ja auch vorher. Und durch diese Chat-Anwendung von OpenAI wurde es auf einmal der Öffentlichkeit zugänglich. Und seitdem ist es halt so in den Medien. Aber rein theoretisch war genau das, was der norwegische Schüler gemacht hat, auch vorher schon möglich. Mhm.
Wenn die Schulen jetzt nicht auch etwas überrollt, ich meine, so manche Schule freut sich ja schon über WLAN. Und also, ich meine, über Digitalisierung und Schule haben wir nun wirklich sehr viel gesprochen seit Corona und was da eben alles noch nicht stattfindet. Und sag ich mal, eine Digitalisierung des Unterrichts heißt ja jetzt auch nicht nur, der findet online statt oder man nutzt ein Tablet, sondern hat ja eben gerade sowas, ist ja dann das beste Beispiel, ne? Wie implementiert man dann ChatGPT? Sind die Schulen darauf aus deiner Sicht vorbereitet? Sind die Lehrer vielleicht weiter als das System dahinter oder wie ist es?
Also ganz grundsätzlich denke ich, dass tatsächlich viele Lehrer weiter sind als die Möglichkeiten, die ihnen geboten werden, ne? Einfach von Infrastruktur und so weiter oder auch wollen, aber es eben nicht können oder alles nur sehr, sehr eingeschränkt möglich ist. Oder wenn die Infrastruktur so schlecht ist, dass man eben nicht sicher sein kann, ob alles funktioniert, dann lässt man es halt gleich sein sozusagen. Mit dem Digitalpakt sind jetzt natürlich die Geräte in den Schulen angekommen. Ich glaube, die viel größere Frage bei ChatGPT ist so ein bisschen, ob und wie kann man das überhaupt nutzen mit Schülerinnen und Schülern aus Datenschutzaspekten, ne? Weil es ist eine amerikanische Firma. Aktuell muss man sich mit E-Mail-Adresse und mit Handynummer registrieren. Das kann man in Schulen natürlich nicht machen. Das heißt, da braucht man dann irgendwie andere Möglichkeiten und Ideen, wie man das Ganze nutzen und verwenden kann. Und ich glaube, da braucht es jetzt halt in nächster Zeit ganz klare Vorschläge, Ideen oder auch Tools, um das Ganze in die Schule zu bringen und auch ja nutzbar zu machen. Das versuchen wir ja genau mit FOBITS. Ne? Wir haben ja auch für Lehrkräfte in Schulen eine eigene FOBITS-KI-Assistenz entwickelt, wo wir eben auch auf GPT-3 aufsetzen. Das heißt, Lehrkräfte können das nutzen über die FOBITS-Schnittstelle sozusagen und die sind dann einfach anonym unterwegs und es ist dann eben nicht Diana Knodel, die eine Anfrage schickt, sondern das kommt dann eben von FOBITS. Und da experimentieren wir gerade auch, wie wir das Ganze für Schülerinnen und Schüler bereitstellen können im Kontext der Lehrerzugänge, ne? Dass es dann so einen sicheren Rahmen hat, aber eben DSGVO-konform auch alles möglich ist. Und genau, da sind wir dran und hoffen, dass wir da schnell eine Lösung entwickeln können.
Ja, das kann ich mir sicher schwer vorstellen. Das war sicher vorher auch schon für euch ein ziemlicher Ritt durch die Behörden, ne? Also 16 Bundesländer und noch das Oberministerium und 800.000 Lehrer, 15 Millionen Eltern und keine Ahnung, was für Beteiligte alle. Die müsst ihr alle unter einen Hut kriegen. Saskia Esken war letztens, glaube ich, bei euch. Und ist das da Thema? Muss man das, also kann man das in der Schule dezentral lösen, das Problem? Und schau mal, ChatGPT da integrieren, ohne gleich, dass man Gesetze schreiben muss? Oder nein, wir müssten da ganz oben anfangen und vom Bildungsministerium bis sonst was, alle müssen erstmal eingeholt werden und dann muss einer ein Gesetz schreiben?
Ich glaube, es geht nur dezentral, weil wenn wir jetzt anfangen, auf Gesetze zu warten, dann dauert es ewig, ne? Das ist ja grundsätzlich so, dass Lehrkräfte ihre Lehrmaterialien selbst wählen können. Die haben natürlich gewisse Vorgaben. Mhm. Aber grundsätzlich denke ich, dass, ich meine, es sind ja auch schon viele Lehrkräfte, die das nutzen. Viele, denke ich, erstmal für sich selbst zur Vorbereitung und auch so ein bisschen, um zu experimentieren. Einige nutzen es auch tatsächlich schon im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern, was ja, wie gesagt, so ein bisschen Grauzone ist oder man muss eben kreative Wege finden. Aber ich denke, dass es da nicht eine einheitliche Vorgabe gibt und darauf warten alle und dann legen die los. So funktioniert es natürlich nicht.
Machen wir es doch mal konkret. Was ist jetzt ein gutes Anwendungsbeispiel jetzt wirklich für Lehrer, Lehrerinnen, wenn sie jetzt Unterrichtsvorbereitungen machen? Wie kann ChatGPT helfen?
Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Eine Sache ist, dass man sich beispielsweise Aufgaben oder Übungen erstellen lässt zu einem bestimmten Thema. Das können Multiple-Choice-Aufgaben sein, das können Textaufgaben, Lückentexte, Single-Choice-Aufgaben sein. Man kann sich auch komplette Arbeitsblätter mithilfe der FOBITS KI-Assistenz erstellen lassen, die man dann in der Regel natürlich nochmal überarbeiten muss. Aber es kann halt schon eine Erleichterung sein, um in das Thema einzusteigen. Und man kann auch, das ist gerade vielleicht auch für Referendare interessant oder für junge Lehrkräfte, die noch nicht so viel quasi in der Schublade haben, komplette Unterrichtsentwürfe und Ideen, was man denn zum Thema XY mit den Schülerinnen machen kann, sich eine Stunde planen lassen, ne? Also mit Einstieg und Übungsaufgaben und hinterher eine Zusammenfassung und so weiter. Also kann man kreativ sein und sich viele Dinge überlegen, was möglich ist.
Das ist auch super für die ganzen Quereinsteiger.
Ja, der, auf alle Fälle. Ja.
Und welcher Lehrer muss aufpassen? Der Sozialkundelehrer oder der Geschichtslehrer? Inwieweit die Texte dort korrekt passen?
Tatsächlich, geschichtliche Zahlen stimmen häufig nicht, ist mir schon aufgefallen, weil es sind ja keine Fakten, sondern es sind ja fiktionale Texte, die da erstellt werden. Mhm. Insofern Dinge wie, also was in meinen Tests, die ich gemacht habe, wenn ich sage, schreib mir eine Erörterung zum Thema, muss man immer die Wahrheit sagen beispielsweise. Das Ergebnis ist in der Regel ganz gut, kann man gut mit weiterarbeiten. Aber wenn man irgendwie was macht, also irgendwann mal hatte ich mir zu, ich weiß gar nicht, irgendwas Geschichtlichem ein Arbeitsblatt erstellen lassen und da waren definitiv falsche geschichtliche Jahreszahlen genannt. Oder auch Quellenangaben, ne? Die sind halt einfach erfunden, das sieht aus wie eine richtige Quelle, die URL sieht korrekt aus, man klickt drauf und landet halt auf einer 404-Fehlerseite. Also genau, also aktuell muss man natürlich alles sehr kritisch hinterfragen und überprüfen, kann es nicht einfach so hinnehmen, aber es wird immer besser werden, ne? Also wir stehen ja noch ganz am Anfang.
Wäre so etwas möglich, dass Schüler damit arbeiten, indem man sagt, ich gebe jetzt meinen selbstgeschriebenen Text, also wirklich selbstgeschrieben und sage ChatGPT, bewerte das doch mal, ob ich faktisch richtig liege und so weiter und meine Rechtschreibung. Sag mir, warum was falsch war oder so. Ginge sowas?
Ja, das geht jetzt auch schon sehr gut mit DeepL-Write. Das ist auch quasi genau diese Anwendung, wo man sich Texte überarbeiten lassen kann, sprachlich, grammatikalisch, Fehler korrigieren lassen. Es klappt erstaunlich gut. Also das geht auf alle Fälle, dass man sich Texte korrigieren und verbessern lassen kann.
Inwieweit änderst du das denn überhaupt insgesamt den Unterricht? Also eigentlich, weil verbieten ist halt immer schön und gut, aber bringt ja nichts, weil machen kann man es eh und es werden auch alle machen. Und wenn wir mal ehrlich sind, das schöne Aufsatzschreiben, Zusammenfassung in der Zukunft, das machen ja die wenigsten dann im Berufsleben. Also ist ja der Umgang mit neuen Tools, mit dieser kritische Umgang, keine Quellen etc., was du auch alles schon gesagt hast, ja wichtig. Inwieweit ändert das jetzt das Curriculum im Sinne von kritischer Umgang mit KI-Tools insgesamt? Also kommt ja alles Mögliche auf uns zu.
Ja. Also ich glaube tatsächlich, dass ganz viel von dem, wie wir lernen und Bildung heute begreifen, sich ändern muss. Dass zum Beispiel auch nicht mehr das Ergebnis so stark im Fokus steht, sondern vielmehr der Prozess und der Weg dahin. Das ist eine Sache. Und das andere ist, dass ich glaube, dass mittelfristig die KI einfach ein Werkzeug ist, wie ein Computer heutzutage völlig selbstverständlich ein Werkzeug für uns ist, mit dem wir arbeiten. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man eben den guten Umgang lernt und dass man eben auch weiß, wo die Grenzen sind. Dass man auch zum Beispiel lernt, wie muss man denn gute Anfragen formulieren, dass man auch gute Ergebnisse bekommt und wo sind die Schwachstellen, wo muss ich was kritisch hinterfragen. Also ganz viele Kompetenzen, die eigentlich schon in der Vergangenheit wichtig waren, also kritisches Denken, quasi sehr sowas wie Fake News erkennen, das wird eigentlich immer noch viel wichtiger und die ganze Medienkompetenz, die muss jetzt noch mehr in der Schule unterstützt werden.
Wir hatten das ja schon einige Male hier auch, es ging um Musik, hatten wir schon, ne, das immer wieder war der Tenor, als kreatives Tool eher, aber als unterstützendes Tool, das war immer so der einhellige Tenor, da auch beim Bücherschreiben von mir aus, oder kann man das ja nutzen, aber eben nicht vollständig. Aber eine andere Frage wäre, stimmst du auch zu, dass wir hintenrum mehr gucken müssen, was verändern wir da? Die Frau Wesse ist da in dem Vortrag, was ich auch im Intro erzählt hatte, sagt ja, wir müssen gucken, dass wir bei Arbeiten und die relevant sind für Noten, dass die Erklärung hinten dran noch erweitert wird, dass die Schüler sagen oder Studierenden sagen, ich habe das völlig eigenständig gemacht und dafür unterschreiben, oder?
Entweder so oder eben kennzeichnen, ob und wie sie mit der KI gearbeitet haben, wenn es quasi zukünftig ein Werkzeug ist, das man eben auch benutzen kann. Oder man muss sich eben überlegen, was für Arten von Aufgaben man zukünftig stellt. Und auch das ganze Mündliche wird vermutlich auch wieder wichtiger, ne? Dass man vielleicht auch die Ergebnisse nochmal selbst präsentiert und vorstellt. Mhm. Und also ich finde eben wichtig, dass wir von Anfang an jetzt nicht Schule als separaten Bereich denken und in der Schule macht man es anders, weil später im Studium, okay, das ist auch nochmal quasi so ein Zwischenschritt, aber spätestens im Berufsleben nutzt man die Tools und die Dinge ja so, dass man halt die besten Ergebnisse erzielt. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass das von Anfang an in der Schule berücksichtigt wird und da dann eben auch entsprechend vermittelt wird.
Das kann man sich natürlich viel wünschen, aber inwieweit glaubst du, dass das auch so passieren wird? Weil wir wissen ja nun, dass in Deutschland das Bildungssystem allein durch den Föderalismus ist ja schon eine Katastrophe in Teilen. Und da irgendwelche einheitlichen Abstimmungen zu bekommen oder auch irgendwas neu zu denken, das ist ja ein Prozess, der dauert ja Jahrzehnte im Zweifel. Aber eigentlich die Entwicklung ist ja jetzt so schnell und das potenziert sich ja alles am Ende nur. Hast du da Hoffnung oder hast du Signale, dass Deutschland da mal ausnahmsweise schnell aus dem Quark kommt?
Ich würde es mir ja sehr wünschen und ich fände es ja unglaublich schön, wenn die Bildung jetzt einmal in diesem Bereich nicht quasi als Negativbeispiel quasi immer genannt werden würde, sondern wenn man sagt, hey, und diesmal hat es die Bildung geschafft und ist Vorreiter und hat es geschafft, die KI irgendwie gut und frühzeitig einzusetzen. Ich bin natürlich skeptisch, dass das passieren wird. Ich sehe aber, oder das sehen wir auch bei unseren FOBITS-Webinaren, dass das Interesse an diesen Themen so unglaublich groß ist. Wir hatten noch nie in so kurzer Zeit so viele Anmeldungen für Webinare, wie wir es jetzt zu diesem KI-Thema hatten. Wir hatten auch große Nachfrage, als Russland die Ukraine angegriffen hat. und ganz viele Lehrer sich damit beschäftigt haben, was mache ich denn jetzt, wie gehe ich denn damit um, dass ich jetzt traumatisierte Kinder im Unterricht habe. Da hatten wir dann auch Webinare angeboten, die auch sehr nachgefragt waren. Aber dieses KI-Thema jetzt gerade, das sehen wir einfach ein riesiges Interesse. Ne? Und da ist so ein bisschen die Hoffnung, dass dass es in der Schule dieses Mal schneller geht und vor allem auch, dass vielleicht nicht jedes Bundesland wieder sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass sie sagen, okay, wir haben es hier mit einem globalen Phänomen zu tun und wir müssen jetzt schauen, wie wir es schaffen, schnell zu reagieren und schnell die Schulen, vor allem die Lehrkräfte zu unterstützen, das Ganze so zu nutzen, dass es ihnen eben auch Zeit erspart in der Unterrichtsvorbereitung, in der Organisation und das Ganze eben positiv nutzen.
Wie viele Lehrer könnt ihr denn in kürzester Zeit schulen, sagen wir mal, jetzt waren es ein paar Tausend, aber wir hatten ja 800.000 Lehrer. Eigentlich muss man alle abholen. Ne? Bei Digitalisierung kann man sich wehren, indem man es ignoriert und mit viel Glück der Direktor noch mitspielt und kauft keine iPads, aber bei dem Thema kann man es ja nicht mehr ignorieren.
Ja, also wir können natürlich mit unseren Online-Fortbildungen theoretisch sehr schnell sehr viele Lehrkräfte weiterbilden und schulen. Es nutzen ja auch schon sehr viele das Angebot. Ne? Ich hatte vorhin mal überschlagen, ich glaube, wir hatten jetzt in den letzten Wochen über 15.000 Personen haben jetzt unsere Angebote zum Thema künstliche Intelligenz auch schon genutzt, also in relativ kurzer Zeit. Aber an sich, also da müssen natürlich jetzt viele mitmachen und alle zusammenarbeiten. Es gibt ja auch die Landesinstitute, die genau dafür zuständig sind und viele machen ja auch schon Angebote. Aber es reicht halt nicht, Veranstaltungen zu machen für 20 Personen, die dann irgendwie in 3 Monaten stattfinden, sondern wir müssen es jetzt halt schaffen, schnell und flächendeckend die Lehrkräfte weiterzubilden und zu schulen. Und ja, also ne, da gibt's auch andere Anbieter, die das Ganze online machen. Aber unser Angebot an die Landesinstitute und an die Bundesländer ist ja immer, dass wir total gerne zusammenarbeiten und unterstützen. Mit einigen Bundesländern haben wir da auch schon tolle Kooperationsverträge und ansonsten mit vielen Schulen direkt auch. Aber grundsätzlich könnten wir in kurzer Zeit sehr viele Lehrkräfte schulen, auf alle Fälle.
Wer schult denn bei euch?
Unsere Plattform ist so, dass Lehrkräfte ihr Wissen teilen mit anderen Lehrkräften. Ne? Das sind, eine ganz tolle Lehrerin aus Hamburg, die viel im Bereich Fremdsprachunterricht macht, der Lehrer aus Bremen im Bereich Mathematik, Lehrer aus Baden-Württemberg zum Thema Deutsch und Sprache und so weiter. Ne? Also da haben wir Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet, die dann ihr Wissen wiederum teilen mit den anderen Lehrkräften. Und es melden sich auch sehr viele bei uns für verschiedene Themenbereiche, auch zum Thema künstliche Intelligenz und Inklusion beispielsweise, auch ein super spannendes Thema. Und im Prinzip machen wir natürlich teilweise auch eigene, bringen wir auch einen eigenen Input mit rein, aber zum Großteil sind es wirklich die Lehrkräfte, die da schon ganz viel mitgemacht haben und die ihr Wissen jetzt teilen mit anderen.
Gibt es Beispiele, ich hoffe nicht, dass Bundesländer oder auch Schulen sagen, da dürft ihr nicht, ihr dürft keine Online-Weiterbildung machen. Ihr macht nur das, was wir euch geben. Und also ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie.
Ja, also die landen ja dann vermutlich nicht bei uns und das kriegen wir dann auch nicht mit. Wir kriegen natürlich, also was wir sehen, ist, dass es einige Bundesländer gibt, wo die Schulen Budgets haben, um selbst zu entscheiden, was für Fortbildungsangebote kaufen wir ein. Das ist natürlich super. In anderen Bundesländern ist es so, da kriegen die eben das, was das Land anbietet und sie haben keine Budgets für Fortbildung, die sie sich selbst aussuchen. Die sind dann oft verzweifelt und fragen, was können wir denn machen? Und ne, wir überlegen dann auch und finden meistens irgendwelche Lösungen, und um denen zumindest einen gewissen Zugang zu ermöglichen. Aber was es eben tatsächlich braucht, sind freie Budgets für Schulen, für alle möglichen Dinge, auch für digitale Lernmaterialien, dass die eben selbst entscheiden können, was brauchen wir und wie nutzen wir das Budget, das wir haben. Insofern ist das, wäre das ein großer Wunsch, dass Schulen eben mehr Verantwortung und Budget bekommen, um selbst zu entscheiden, was sie brauchen.
Inwieweit ändern sich denn, also klar, Unterrichtsmaterialien sind, ist das normale Schulbuch eh schon ein Auslaufmodell, also haben die Verlage bald ein Problem oder sie müssen schnell irgendwie was anderes entwickeln.
Also die Verlage, die haben natürlich eine gute Lobby und ich glaube, Schulbücher sterben auch so schnell nicht aus. Ich meine, Bücher an sich sind ja auch nach wie vor gut, ne? Aber für gewisse Themen, die sich sehr schnell ändern, sind gedruckte Bücher natürlich auch sehr langsam. Ich glaube, so ein Mix aus Buch und digitalen Medien ist halt das, was es dann mittelfristig braucht. Und da gibt es jetzt auch mittlerweile immer mehr Anbieter, die auch spannende Unterrichtsmaterialien oder andere Ansätze verfolgen, um relevante Themen in die Schule zu bringen. Genau, insofern. Also die Verlage, ich glaube, die arbeiten ja auch an ihren digitalen Lösungen. Ne? Aber nur ein Buch als PDF zur Verfügung zu stellen, reicht nicht aus.
Ja, aber ich könnte mir gut vorstellen, also das wäre mal ein Gedanke. Die GPT-3 wurde ja mit, weiß ich, wie viel Milliarden von Seiten gefüttert. Das GPT-4 wohl noch mit zehnfacher Menge oder so. Dass da nicht unter Umständen auch ein paar Inhalte von Schulbuchverlagen bei sind, ist ja zu erwarten. Also lange geheim wird das nicht mehr bleiben. Und dann kann ich auch GPT anwerfen und sagen, ich mache jetzt mein Unterrichtsprogramm und Folien mache ich jetzt, lass ich da machen. Wozu brauche ich noch ein Schulbuch?
Dann kommt die Lobby wieder.
Naja, aber wie wollen sie es verbieten?
Nee, aber super spannend. Also da wird viel passieren, mit Sicherheit. Ne? Also das Thema KI beschäftigt gerade alle, garantiert auch die Schulbuchverlage und alle anderen Verlage.
Ja. Oder im Kunstunterricht macht man mit.
Oh, ja.
Irgendwie schafft man mit KI ein Bild.
Und ja, oder ein Gedicht. Ja, alles möglich.
Eine Kurzgeschichte, ja.
Da ist, also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte ja auch den Vortrag der Professorin da gesehen, die spürbar, sie sagte in einem Punkt, seit Dezember ist unsere Welt eine andere. Die lehrt ja in dem Bereich Studium und Bildung und Lehre und so. Und sie dann wirklich spürbar sagte, dass sie, ich glaube, die hatte auch Gänsehaut, so ungefähr, unser Semester gerade aktuell ist nicht mehr dasselbe wie am Anfang und der geht bei einigen gerade ziemlich viel ab, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also das ist ja genau das, was wir eben auch sehen im Bildungsbereich, dass sich da auch so vieles ändert. Aber ich glaube, an der Hochschule mit, ich sage jetzt mal, Abschlussarbeiten, mit Hausarbeiten, ist es natürlich nochmal was anderes. In der Schule findet ja immer noch viel in der Schule statt und natürlich schreibt man mal einen Aufsatz, irgendwie auch zu Hause, aber ich glaube, im Hochschulbereich hat es nochmal eine andere Relevanz. Also da ist es schon näher dran, als es jetzt in der Schule ist. Wobei auch da, wie gesagt, sind wir auch schon, gibt es schon viele Möglichkeiten, wie man es nutzen kann.
Mhm. Wo geht's jetzt bei euch noch hin? Oder hast du schon wieder neue Projekte, Ideen, die du schon teilen kannst? Oder wie kann man Vorbilds oder auch dein anderes Projekt Camps noch weiterentwickeln?
Also bei Vorbilds, ne, waren wir oder sind wir nach wie vor quasi Anbieter für Online-Fortbildungen. Machen jetzt aber ganz viel im Bereich digitale Tools für Schulen und Lehrkräfte, um Lehrkräfte zu unterstützen, digitalen Unterricht zu machen, weil jetzt haben ja die meisten eben doch die Ausstattung, iPads oder Laptops, und häufig wissen die nicht, was mache ich denn jetzt damit und mit welchen Tools kann ich arbeiten. Und da haben wir quasi so eine Tool-Suite mit vielen verschiedenen Tools für kollaborative Zusammenarbeit, Audio-Feedback geben. Das wird schon sehr gut genutzt und da merken wir, das stößt auf großes Interesse. Und in diesem Rahmen haben wir eben auch diese ganzen KI-Tools, die wir entwickeln, um beispielsweise Arbeitsblätter zu erstellen. Auch das Thema Bilder hatten wir gerade, um für den Kunstunterricht oder auch für Arbeitsblätter kann man sich ja auch Bilder generieren lassen, die dann eben urheberrechtlich gut genutzt werden können. Also da gibt's dann eben keine Probleme mit dem Urheberrecht. Oder eine Sache, die auch ganz spannend ist, dass man sich zum Beispiel Audiodateien automatisch transkribieren und hinterher zusammenfassen lassen kann und solche Dinge. Also da experimentieren wir viel, probieren aus, sind immer ganz nah an den Lehrkräften dran und fragen die, was braucht ihr, wie können wir euch unterstützen und versuchen da, ne, so sozusagen als Dienstleister für Lehrkräfte Software bereitzustellen, um denen ihre Arbeit zu erleichtern.
Spannend. Mhm. Letzte Frage. Mhm. Da wir jetzt viel über ChatGPT, würde ich dabei auch bleiben. Vielleicht kannst du einschätzen, wie das deutsche Bildungssystem, wenn eine Note geben müsstest, von 1 bis 6 vorbereitet ist oder in der Lage sein wird, das zu wirklich gut zu verkraften und schnell zu reagieren.
Jetzt hier ChatGPT und künstliche Intelligenz.
Ja, genau. Und deutsche Bildungssystem. Also werden wir damit klarkommen, wenn du jetzt eine Note vergeben müsstest?
Also ich glaube, wir müssen damit klarkommen, weil es ist jetzt da und wir können es eben nicht wegignorieren. Und ich kann überhaupt nicht vorhersehen und sagen, ne, wie das deutsche Schulsystem darauf reagieren wird. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die super gut drauf reagieren und diesmal schnell sind und gute Möglichkeiten finden und schaffen. Aber da kann ich nicht in die Köpfe der Kultusminister gucken. Also das ist ganz schwer zu sagen.
Also keine Note.
Nee, aber du kannst immer sagen, wie digitalisiert ist das Bildungssystem jetzt, wenn du dem eine Schulnote gibst.
Das kann okay, man natürlich. Da würde ich eine 4 geben.
Okay, dann müssen wir sehr viel weiter nach oben kommen, damit das im Umgang mit den ganz vielen KI-Tools, die uns gerade bereichern, auch weiter klarkommt. Dankeschön.
Danke dir, Anna.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.